Hallo Nico.
Hallo Margie.
Wir haben heute eine richtig vollgepackte Folge von The Good Batch, unserem Format, wo wir über Star Wars reden, und zwar in der Reihenfolge, wie es in der Welt sich abgespielt haben sollte.
Und indem wir versuchen, gute Dinge an Star Wars zu finden, im Gegensatz zum allgemeinen Internet-Tenor, wo ja alles schlecht geredet wird oder vieles.
Ja, und ich kann direkt schon mal was Gutes sagen. Wir beenden heute die erste Staffel.
Ja, fast, ne?
Naja, wir beenden heute die erste Staffel in der Hinsicht, also dass wir die Folgen besprechen, die wir zu diesem Zeitpunkt aus der ersten Staffel schauen. Eine Folge werden wir später noch schauen müssen, irgendwann während der dritten Staffel.
Ich glaube ja, und das ist, was mich wirklich verwirrt, ne? Also, dass man sagt, okay, wir machen noch ein Prequel. In der dritten Staffel drehen wir was, was vor der ersten Staffel spielt. Das müsst ihr jetzt vorher gucken, das verstehe ich ja. Aber dann zu sagen, diese Folge, die die letzte der ersten Staffel ist, die spielt eigentlich viel später. Das ist mind-boggling für mich. Also das heißt, alles, was jetzt zwischen den fünf Folgen, die wir heute besprechen, und der, die wir nicht besprechen, kommt, ist dann auch als Prequel zu dieser Folge produziert worden, sozusagen. Und das sind anderthalb Staffeln. Aber okay, es ist die Stirb-Langsam-Folge, die wir jetzt noch nicht besprechen. Die kommt dann viel später. Und wir sagen jetzt auch nichts dazu, außer dass es eine Stirb-Langsam-Folge ist. Und Anakin ist Bruce Willis. Und der Senat ist das Nakatomi Plaza. Und ich weiß nicht, wer Hans Gruber ist.
Und was ist Weihnachten?
Live Day. Nein, es ist nicht Weihnachten. Ich weiß gar nicht. Egal. Wie gesagt, wir verraten jetzt nicht mehr. Wir reden über fünf andere Folgen. Ja, fünf, oder? Fünf in einer Folge.
Ja, ein Zweiteiler und ein Dreiteiler. Wir haben einmal die Geschichten um den Blue Shadow Virus und einmal die Rückeroberung von Ryloth und die Einführung von Cham Syndulla. Ich weiß nicht, die Einführung, aber auf jeden Fall.
Nee, ist nicht die Einführung, er kam schon mal kurz vor.
Genau, aber Cham Syndulla, der Anführer der Twi'lek-Freiheitskämpfer und Vater von Hera Syndulla,
genau,
ein großartiger Charakter ist aus Rebels, der spielt eine große Rolle. Aber erstmal der Blue Shadow Virus.
Warum gucken wir fünf Folgen oder besprechen wir fünf Folgen am Stück, Maggie? Was ist da der Hintergrund?
Wir haben uns dahinter geklemmt und einfach eine Menge geschaut. Außerdem sind halt zwei Story-Arcs, die einzeln zu wenig wären für eine Folge.
Meinst du?
Ich glaube schon. Bin ich wieder sehr hoch geworden?
Sehr hoch geworden.
Ich meine, der Satz wurde immer mehr eine Frage, je länger er lief.
Ja, ich dachte, die Antwort ist, wir wollten die erste Staffel hinter uns haben.
Ja, das ist die ehrliche Antwort.
Die erste Staffel ist wirklich schwierig zu gucken, finde ich. Wir werden ja auch dann bald über die ersten Folgen der zweiten Staffel reden, die haben wir auch schon geschaut. Und das ist wirklich ein großer Unterschied. Ne? Da macht die Serie einen Qualitätssprung, muss man schon sagen. Und den macht sie eigentlich mit fast jeder neuen Staffel. Aber gut. Blue Shadow Virus. Was passiert?
Wir sind auf Naboo. Es heißt, auf Naboo sind Druiden unterwegs, Separatisten-Druiden. Deswegen sollen Leute sich das mal anschauen. Außerdem fallen auf einmal die Shark, heißen die, glaube ich, die Riesenmeerschweinchen-Frischling-Kugeltiere, tot um, wenn sie da aus einem Fluss trinken.
Das sind die Anakin fast umgeritten hätten oder zerquetscht hätten unter sich in der romantischen, wer kennt sie nicht und liebt sie nicht, wir sind auf einer Wiese und tollen Rumpfszene aus Attack of the Clones. Ja, genau die.
Ja, und es führen also dann Spuren, nämlich einmal, welches Wasser giftig ist, und irgendwelche Spuren an den Druiden, die sie finden, führen dann...
Wen führen die denn?
Padme.
Ja.
Du stellst die Frage an der Stelle im Satz, wo sie beantwortet
wird. Clever, oder?
Ja. Padme und Jar Jar.
Ja.
Na, unsere beiden SenatsvertreterInnen für Naboo zu einem Geheimlabor. Und es kommen dann noch nach Jedi, weil man kann offensichtlich nichts machen, ohne dass man Jedi dazu ruft.
Sie stellen dann ja bald fest, also dass sie sowieso erstmal wegen einer Druidensichtung auf Naboo nur sozusagen Würdenträger hinbestellen und keine Jedi, finde ich schon mal.
Ja, es ist ein bisschen so, ach, ist das nicht der Planet, wo das alles angefangen hat?
Aber gut, es ist natürlich vielleicht auch sinnvoll, nicht immer einen Jedi hinzubestellen. Die haben ja auch genug zu tun. Vielleicht wollte das mal zeigen, dass die generell viele Baustellen haben. Und außerdem versuchen sie natürlich immer mal wieder Padme und Jar Jar in den Mittelpunkt zu stellen, wo sie halt oft nicht so viel tun können. In der Folge haben sie ein bisschen was zu tun. Jar Jar hat eine andere Synchronstimme. Also in der englischen Version hat einen anderen Sprecher als in den bisherigen Folgen, was mich ein bisschen abgeturnt hat. Fand ich nicht so gut und überzeugend, aber okay. Viel Text hat er ja auch nicht. Die meisten Leute würden sagen, dass Jar Jar überhaupt eine Folge ist, ist schon ein Problem. Ich wiederhole es gerne nochmal. Ich finde Jar Jar als Konzept gar nicht so schlecht. Es geht bei Comedy sehr viel ums Timing und ich fand das Timing in Episode 1 einfach oft daneben. Wenn das ein Comedy-erfahrener Regisseur oder Cutter zusammen bröckelt, dann geht das schon, ne?
Ja, es ist auf jeden Fall sehr viel angenehmer zu schauen, weniger anstrengend und cringy. Und also, was wir vor allen Dingen aber machen, ist, dass sie sich gefangen nehmen lassen in dieser Folge.
Mhm.
Von einem bösen deutschen Wissenschaftler.
Von einem deutschen Wissenschaftler, genau, ja, ja, ja.
Der einen eigentlich schon ausgerotteten Virus wiederbelebt und verbessert, damit er, ich weiß nicht genau, wie er steuern will, aber es ist auf jeden Fall gefährlich. Und das Ding darf nicht entkommen. Und dann ist
du weißt nicht, wie der Virus tatsächlich Menschen oder Lebewesen angreift oder was er auslöst, das Virus?
Also wir sehen ja dann auch tatsächlich in der nächsten Folge, was mit ihnen passiert. Genau. Sie werden sehr, sehr krank. Also unbestimmt krank. Sie kriegen Fieber und Husten.
Genau, sie husten und ihre Haut verfärbt sich. Sie kriegen eine Kranktextur.
Eine Kranktextur, ja. Ich habe mir eher gerade die Frage gestellt, wie wollte der Wissenschaftler dafür sorgen, dass nur die Feinde von diesem Virus erwischt werden? Und die Antwort ist Virusbomben. Ja. Genau, sie wollen...
Virusbombs! Wie Wildtrop Virusbombs on the planet of the Republic!
Das war möglicherweise ein bisschen übersteuert, aber das ist bei dem Akzent vollkommen in Ordnung. Hat dann wunderbare Zweite Weltkrieg-Durchsager-Vibes.
Ja, also er ist ein deutscher Wissenschaftler vom Planeten Deutschland.
Ich weiß nicht, ich müsste recherchieren, um rauszufinden, wo Dr. Nuvo
Vindindi ist. Ja komm, Vindindi, wir haben noch die Wikipedia auf. Klick doch mal auf Dr. Nuvo Vindindis. Was ist das denn für eine Spezies?
Er ist
Faust. Seine Spezies ist Faust?
Seine Spezies ist Faust und er stammt vom Planeten Adana.
Adana, okay. Mhm. Wir hatten da schon mal im Expanded Universe früher einen Schüler von Luke, der Dolphis und vom Planeten Almania stammte, wenn du dich erinnerst.
Ja.
Ich dachte, er käme auch von Almania, so wie er klingt.
Okay. Während er in Gefangenschaft der Republik war,
ja,
haben Vindi und Lock Dirt, du erinnerst dich an Lock Dirt.
Ja, das war von George Takei, ja.
Teil der Pläne von Lieutenant Commander Orson Krennic, einen Gefangenenaustausch mit den Separatisten durchzuführen, um die Freilassung von Galen Erso, Lyra Erso und Baby Jyn Erso.
Ja, du hast letzte Folge genau den gleichen Abschnitt vorgelesen, wo er halt bei Lock Dirt stand.
Entschuldigung.
Offenbar alle Figuren, die bei The Clone Wars gefangen genommen werden, landen in diesem... Keine Ahnung, dieser Void von Gefangene, die dann später von Orson Krennic in irgendeinem Roman wieder befreit werden sollen, was ja wahrscheinlich nicht geklappt hat.
Ich dachte mir auch gerade, Moment, ich kenne das irgendwoher schon, jetzt weiß ich es wieder aus der letzten Folge. Aber schön, dass er und Lock Dirt einfach gemeinsame Sachen machen dann später, was weiß ich. Nein, Teil des Gefangenenaustauschs sind. Nuvo Vindi hat natürlich vor allen Dingen eine Chance, nachdem Padme und Jar Jar gefangen genommen worden sind, ihnen seinen Plan zu erklären, dass dieser Virus, der schon fertig ist, in Bomben gepackt wird. Und wenn diese Bomben dann wenn die Bombe dann hochgehen, wird halt die ganze Atmosphäre verseucht. Und dann machen sich Ahsoka und Obi-Wan und Anakin dran, ebenfalls dieses Labor anzugreifen, wobei Anakin natürlich, oh nein, aber Padme ist da drin und was könnte passieren? Woraufhin dann Leute sagen, jetzt sei mal utilitaristisch, Junge,
ja,
besser dieser eine Planet geht kaputt als die ganze Galaxis und besser deine Frau geht kaputt.
Ja, natürlich weiß Obi-Wan da schon Bescheid und es wird immer deutlicher im Verlauf der Serie, dass er Bescheid weiß, aber schon da verrät sich Anakin so manchmal. Oh nein, mein Padawan und diese Senatorin sind hier in Gefahr. Ich mache mir Sorgen um diese Senatorin. Ach so, ja, ich habe auch noch einen Padawan. hatte ich fast vergessen. Ja, aber bevor wir da hinkommen, bevor Anakin und Padme sich wirklich umeinander sorgen können, wie geht die Folge denn aus?
Also, Nuvo Vindi macht kindgerechte Folter. Das ist komisch, das zu sagen. Aha. Aber Leute kriegen halt irgendwie so Blitze und Leute machen Ahaha mit Padme und Dada, was natürlich Anakin sehr wütend macht. Der rettet sie dann auch und sie erwischen Vindi. Nein, warte, Vindi entkommt tatsächlich.
Okay, ja, ist das so?
Warte.
Ich glaube, man weiß schon nicht mehr, was für eine Folge wir geguckt haben.
Nein. Ich weiß nicht genau, wann die Folge aufgehört hat und die zweite angefangen hat.
Ach so, okay. Also letztendlich nehmen sie ihn gefangen.
Sie nehmen ihn auf jeden Fall gefangen. Und erstmal sieht es so aus, als hätten sie auch alle Bomben und alles Material. Aber dann, ich weiß nicht genau, ob noch am Ende der ersten Folge
ich glaube, am Anfang der zweiten. Ist aber auch egal, wann genau. Aber Padme und Ahsoka und die Klone gehen nochmal zurück. Und Jar Jar, um das Labor sicherzustellen und da alle Proben des Virus einzusacken. Und da sind aber immer noch Droiden, die dieses Virus noch scharf machen können und die versuchen, es freizusetzen. Und dann müssen sich Ahsoka, Padme, Jar Jar und die Klone sozusagen opfern, in der verseuchten Anlage bleiben, dafür sorgen, dass die Druiden es nicht schaffen, die Türen zu öffnen, sozusagen.
Damit der Virus nicht raus
kann. Während Anakin und Obi-Wan mit Nuvo Vindi schon auf dem Weg eigentlich zur Königin von Naboo sind, beziehungsweise wahrscheinlich letztendlich zur Republik zurück, um den ins Gefängnis zu bringen. Aber dann merken sie halt, ups, hier ist jetzt schon ein Ausbruch passiert. Wir müssen jetzt erstmal ein Gegenmittel finden. Und Nuvo Vindi sagt natürlich, there is no antivirus.
Und Anakin ist kurz davor, ihn in Scheibchen zu schneiden tatsächlich. Ja. Worauf Obi-Wan so ruhig. Also ich meine, es ist tatsächlich keine schlechte Charakterisierung von Arschloch Anakin.
Ja.
Der durch seine Attachments, seine Abhängigkeit und seine Zuneigung zu Padme ein wenig aus dem Tritt gebracht wird als Jedi. Aber dann kommt mehr oder weniger aus dem Nichts jemand an, ich glaube, es ist Captain Typho, und sagt, nee, ist doch, es gibt ein Heilmittel. Und das ist diese seltene Pflanze von Iego.
Und jetzt kriegen wir was erklärt, was eine offene Frage aus Episode 1 war.
Was sind Engel?
Ja, wo nämlich Anakin zu Padme sagt, du siehst aus wie ein Engel. Und was ist ein Engel? Die leben auf den Monden von Iego. Und immer wenn ich das geschrieben sehe, lese ich halt Lego. Ja? Und gerade im Star Wars Kontext ist das ja nicht völlig absurd, ja. Star Wars, Lego.
Ja.
Aber ich glaube, es gibt kein Iego Lego Set. Was ich schade finde.
Ein Iego Lego Set. Ja, das wäre schön.
Was ist denn Iego?
Iego ist ein System mit, also, ich weiß gar nicht, ob es wirklich einen Planeten hat, einen Hauptplaneten, aber auf jeden Fall sind da sehr viele Planetoiden, die da zusammen rumhängen, aber tatsächlich, Physik hat ja noch nie jemanden interessiert bei Star Wars. Die bumseln da also rum und Anakin und Obi-Wan landen da und werden begrüßt von einem Teenager, der haufenweise Droiden umprogrammiert hat. Der hat so eine, das ist tatsächlich ganz niedlich, der hat so eine ganze Truppe und die haben alle unterschiedliche Funktionen. Es gibt so den Musikabspiel-Droiden und den Getränkemacht-Droiden und den, keine Ahnung, halt einen Sonnenschirm über deinen Herren-Droiden. Und er hat sich das da eigentlich ganz nett eingerichtet und sagt, kein Problem, ihr könnt die Wurzel oder die Ranke, die ihr sucht, hier auf jeden Fall die Pflanze finden. Passt nur auf, die ist auch aggressiv und es gibt hier Viecher und ihr kommt hier eh nie wieder weg.
Ich finde es übrigens ganz nett, ne? Die kommen da an und es kommen sofort lauter Kampfdruiden auf sie zu und sagen nur willkommen. Und Anakin ist schon wieder voll im Blut- oder Ölrausch und metzelt 18 davon nieder oder sowas. Oder 19. Und bevor auch nur irgendjemand ihn aufhalten kann, ist da schon diese halbe Armee weg. Obi-Wan, der sofort versteht, dass die nicht feindselig sind, steht nur daneben und herzlichen Glückwunsch. Du hast völlig wehrlose Kampfdruiden niedergemacht. Was genauso leicht ist, wie bewaffnete Kampfdruiden niederzumachen, ungefähr.
Ja. Also, ja, Obi-Wan hat viel den, ich bereue alle meine Lebensentscheidungen, Gesichtsausdruck in diesen Folgen.
Das ist der Yularen-Gesichtsausdruck.
Der Yularen-Gesichtsausdruck. Ja, Yularen taucht auch in diesem und der nächsten Storyline auf. Auf jeden Fall in der nächsten. Und ist auch sehr genervt immer von den Jedi und von den Dingen, die sie tun. Ranken und Monster und so. Ich meine, da passiert jetzt nichts Umwerfendes.
Jedi machen Jedi-Dinge. Fledermausviecher, die sehr ähnlich aussehen wie die aus Jedi Survivor.
Nur weniger süß,
ja. Und dann merken sie, sie können den Planeten wirklich nicht wieder verlassen, weil da so eine Art Todesstern-Prototyp in einem der Monde gebaut ist. Und der schießt so eine Art Energienetz. Das sorgt, dass alle Schiffe, die wegfliegen wollen, zerblastet werden.
Ja, also im Endeffekt sind auf diesen Monden ganz viele so Refraktoren oder Spiegel. Und dieser Strahl von einem der Hauptmonde, der wird dann halt dutzendfach wiedergespiegelt, sodass sich ein unvorhersehbares Netz bildet. Und dann landen sie wieder und sagen, okay, ja, wir kommen hier nicht weg. Hat irgendjemand Informationen? Was können wir tun? Und dann taucht ein Engel auf. Und es sind sehr hübsche Elfen-Alien-eske Wesen mit Flügelchen. Aber ich glaube, man sieht dieses Engelwesen 20 Sekunden oder so. Und es kommt rein und sagt, wir haben früher auf einem der Monde gelebt, und zwar diesem hier.
Ja, diese Szene mit dem Engel ist auch nur so 10 Sekunden lang, oder? Ja. Und die sind eigentlich, glaube ich, nur da, um mal zu zeigen, was das eigentlich sollte mit den Engeln.
Findest du, dass Padme ihnen ähnlich sieht?
Das Design von Padme in dieser Serie ist ja meiner Meinung nach wirklich schlimm. Von daher kann ich das nicht wirklich beurteilen, wie das gedacht sein soll. Findest du es denn, wenn du schon so fragst?
Nein.
Okay, gut, dann haben wir das geklärt.
Ja, Anakin, 9-jähriger Anakin wusste ja wohl auch nicht, wie Engel aussehen.
Ja gut, natürlich, er hat ja wahrscheinlich als Kind auch nie einen Engel von Iego gesehen. Er hat das ja auch nur beschrieben bekommen von irgendwelchen Raumfahrern. und hat halt gehört, dass die wunderschön sind. Und dann hat er halt Padme gesehen und hat gesagt, sie sieht dann wohl auch aus wie ein Engel, weil ich finde die jetzt total toll. Ja. Und wir lassen uns nicht so sehr drüber nachdenken, was diese Beziehung, wie die entstanden ist.
Ja, auf jeden Fall, sie finden eine Lösung, dann doch wegzukommen, obwohl ganz viele Leute auf dem Hauptplaneten, auf Iego sagen, das ist ein Gott, ihr werdet das nicht schaffen, das ist übernatürlich. Aber der Teenager, der schon die B1-Druiden umgebaut hat, der hat auch ein paar von den Vulture-Druiden noch rumstehen und die programmiert er quasi als in Selbstmordaktionen in diese Spiegel reinzufliegen, um eine Lücke zu schaffen, damit Obi-Wan und Anakin entkommen können und am Ende ist alles gut.
Wurde denn erklärt, warum es diese Waffe gibt im Orbit oder in diesem System? Warum ist da so ein
Die Separatisten Lasernetz? Haben das da hinterlassen.
Ja, aber warum?
Weil sie scheiße sind.
Es war wahrscheinlich ein Test oder sowas, oder? Ein Waffentest.
Das kann also sein.
Wir lernen ja auch in Attack of the Clones, dass die Separatisten ursprünglich den Todesstern entwickelt haben für Count Dooku. Also könnte man ja überlegen, ob das ein Waffentest für den Todesstern in irgendeiner Form war.
Ja, aber es ist ein bisschen sehr umständlich mit diesen ganzen Spiegeln und dergleichen. Also
ja, sie hatten da noch nicht die ganzen Kyber-Kristalle, die sie auf jeden Fall brauchten, um das Ding zu bauen.
So oder so. Sie kommen dann raus und dann können sie die Leute, die währenddessen eine Krankheitstextur bekommen haben und husten, können sie dann noch rechtzeitig heilen.
Natürlich sind alle ihre Schutzanzüge irgendwann von den Angriffen der Droiden beschädigt worden und das heißt, sie glauben, dass sie da in dieser Anlage sterben werden, aber ja, Maggie hat es schon gesagt, es geht alles nur mal gut aus. Die Figuren, von denen wir wissen, dass sie in den Filmen noch am Leben sind, sterben nicht in dieser Folge.
Ja.
Ist das nicht schön?
Nicht mal Jar Jar, den hätte man noch durch einen Doppelgänger ersetzen können, der macht ja nicht mehr so viel.
Er macht im dritten Teil, hat er keinen Text mehr.
Ja.
Er läuft nur noch rum.
Das hätte auch einfach ein Zombie sein können.
Ja. Das hätte man noch machen können in The Clone Wars. Einfach in jeder Folge Jar Jar brutal umbringen und dann qualvoll zeigen, wie er durch kybernetische Implantate zu so einer Art Zombie wiederbelebt wird, damit, keine Ahnung, aus irgendwelchen so Weekend with Bernies Gründen muss er halt noch.
For kids.
Ich hasse Jar Jar übrigens nicht so sehr, wie viele
das
tun. Ich habe kein Problem mit ihm und auch erst recht nicht mit seinem Schauspieler.
Ja.
Wie fandst du die zweite Folge im Vergleich zur ersten?
Besser.
Warum?
Weil Dinge tatsächlich passieren. Bei der ersten spielt im Grunde alles im Hangar, in Feed, an einer Flussbiegung und dann alles in diesem Labor.
Naja, wir haben auch einen neuen Charakter in der ersten Folge, eine weibliche Gungan, wo so ein bisschen es funkt zwischen ihr und Jar Jar, aber nur sehr, sehr bisschen.
Ja.
Und wir haben bisher, glaube ich, keine weibliche Gungan gesehen.
Oder zumindest wurde uns nicht gesagt, dass es eine weibliche Gungan ist. Wir haben eine Menge Gungan gesehen, von denen einige durchaus weiblich hätten sein können.
Aber soweit ich weiß, kommt die auch nie wieder vor.
Ich weiß es nicht. Aber
wir haben in den Folgen, über die wir dann in der zweiten Staffel sprechen, haben wir eine weibliche Gungan. Und ein Baby. Ein Gungan-Baby.
Stimmt. Ja, ich weiß nicht, die zweite hat mir irgendwie besser gefallen vom ganzen Timing und dergleichen her. Die erste ist irgendwie, ich weiß nicht, zäh? Ist das falsche Wort?
Ja, die ist zäh, da passiert nicht viel. Das sind alles Klischees. Was in der zweiten Folge besser ist, natürlich, dass sie wechseln können zwischen zwei Perspektiven, völlig verschiedene Schauplätze. Mhm. Dadurch können sie Spannung erzeugen. Sie haben dieses tickende Uhr-Konzept. Sie machen ein bisschen Worldbuilding, sie zeigen uns Iego. Ich finde vieles, was da passiert, die Figuren, die wir treffen, das könnte auch so einem Expanded Universe Roman stammen, wo einfach random Kram einfach passiert.
Und halt, ich mag die Vorstellung, dass irgendwelche Leute halt die schrottigen Druiden nehmen und sie für ihre eigenen Zwecke umprogrammieren. Ja. Das scheint hier nicht so schwer zu sein.
Warum sollte man diese Doppelfolge gucken? Wenn man Iego sehen möchte.
Ja, also in erster Linie für die zweite Folge und für das Worldbuilding um die Monde von Iego.
Und wenn man Spaß dran hat, Klischees von deutschen Wissenschaftlern zu sehen.
Die Sprache der Wissenschaft ist gebrochenes Englisch.
Gebrochenes Englisch. Ja. Mit deutschem Akzent oft auch, aber vielleicht auch mit indischem Akzent, oder?
Ja, ich weiß nicht. Einer der allerersten Vorlesungen an einer Uni, die ich jemals gehört habe, war von einem ursprünglich also aus China stammenden Forscher, der in Schweden studiert hatte und auf Englisch über die Blood-Brain-Barrier geredet hat. Was eine ganze Reihe von Lauten ist, die hintereinander gesagt mit einem chinesisch-schwedischen Akzent auf Englisch nahezu unverständlich waren.
Okay. Du musst es jetzt nicht nachmachen.
Nein, werde ich auch nicht.
Aber man kann sich's vorstellen.
Ja. Okay.
Das Finale quasi der ersten Staffel ist der Dreiteiler zur Rückeroberung von Ryloth.
Der Heimatwelt der Twi'lek. Oder Twi'lek.
Oder Twi'lek. In dieser Folge oder diesen Folgen sagen sie fast immer Twi'lek.
Mhm. Aber ein, zwei Mal auch Twi'lek.
Ja, man wird ja oft korrigiert, wenn man etwas falsch ausspricht. Aber da sich The Clone Wars nicht entscheiden kann, wie man das ausspricht. Und ich glaube, in den Filmen dieser Name nie gesagt wird. Mhm. Zumindest nicht in den Originalfilmen.
Nee, auf keinen Fall. Und ich glaube auch in den Prequels ebenfalls nicht. Ist das nicht sogar einer der Begriffe, die vom die erst in Expanded Universe Material aufgetaucht sind, wie die Spezies heißt?
Ich gehe davon aus, ja.
Ja. So oder so.
Aber ich müsste mir den Abspann des Original Jedi nochmal anschauen.
Ob da nicht Twi'lek so und so drin steht.
Ja. Hm.
Es geht darum, dass Ryloth von Separatisten besetzt ist unter einem bemerkenswert unfähigen Typen von der Techno-Union.
Ja, die Techno-Union. Die Techno-Union. Red Tambor, ja. Der die Twi'leks den ganzen Tag mit schlechter Musik foltert und sie in Verzweiflung bringt, weil sie einfach nicht wissen, wie viel der Fisch kostet. Weil sie auf einem wüsten Planeten leben.
Ja, also Wet Tambor. Aber es gibt noch Twi'lek, die auf Viechern reitend,
auf Blurks reitend
einen Guerilla Widerstand leisten. Und das unter Anführung von Cham Syndulla.
Da kommen wir aber erst in der zweiten Folge so richtig hin. Ne?
Die erste Folge ist noch im Weltall.
Wollen wir kurz über Ryloth reden als Weltenkonzept? Denn in den Comics, die damals aktuell waren, war gesetzt, dass Ryloth tidelocked ist, ja. Also sich nicht um die Sonne dreht, in dem Sinne, wie wir es.
Also er zeigt immer mit der gleichen Seite zur Sonne. Genau, er hat eine Umdrehung von Ryloth, ist identisch mit einer Umkreisung der Sonne von Ryloth.
War es nicht sogar so ein Zwei-Sonnen-System?
Das weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall gesetzt, dass die meisten Leute auf Ryloth unterirdisch leben, in der Schattenzone, also wo Sonnenlicht und dunkle Seite einander übergehen. Und dass, wenn jemand aus der Gesellschaft ausgestoßen wird, was für verschiedenste Dinge passieren kann, wird die Person ins Licht geschickt und aus diesen Höhlen rausgeworfen.
Das spielt jetzt aber hier keine Rolle, weil die wohnen einfach in so Wüstendörfern, die aussehen, als wären sie direkt aus der Irakkriegsberichterstattung.
Ja.
Und das ist auch das, worauf diese Trilogie von Folgen ein bisschen hinführt. Aber erstmal, wie gesagt, haben wir eine Raumschlachtfolge. Und Ahsoka bekommt ihr erstes, ich glaube, das hatten wir schon mal, oder? Hatte sie nicht schon mal ihr erstes Kommando?
Aber ich glaube, diesmal ist es ihr erstes Kommando nicht am Boden, sondern in einer Jägerstaffel.
Okay, ja. Sie soll eine Jäger-Bomberstaffel anführen, die Blockade durchbrechen soll.
Ja. Und sie ist da eigentlich ganz guter Dinge und sie hat einen neuen Astromech und sie fliegt los und Dinge gehen schief und dann sagt ihr Anakin, sie soll umdrehen, aber sie sagt, aber wir sind so weit gekommen, Meister. Daraufhin, irgendwann muss sie dann umdrehen, alles geht schief, sie verlieren eins von den drei Schiffen, mit dem sie da sind, weil der Widerstand der Separatisten groß ist. Nicht die ganze, ich weiß nicht, ob die ganze, aber
auf jeden Fall viele. Sie sagen irgendwann die ganze Staffel, wir sehen das nicht, aber sie sagen, die ganze Staffel wäre draufgegangen, ja. Was halt krass ist. Aber.
Und dann kommt Ahsoka zurück, hat also alle ihre Leute verloren und ist da auch durchaus mit dran schuld. Und weil sie auch so spät erst zurückgekommen sind, ist das mit einer der Gründe, warum die anderen Schiffe so viel Schaden bekommen haben, weil sie halt nicht in Hyperraum springen konnten, während sie noch auf sie gewartet haben, das Übliche. Aber im Grunde hat sie ja nur gemacht, was Anakin auch immer macht, nämlich gesagt, aber ich bin doch schon erfolgreich, lass mich in Ruhe.
Ja, das ist ziemlich scheinheilig von ihnen, ne? Dass er sie dann ankackt, du musst doch den Befehlen folgen. Und sie sagen, ja, aber das machst du doch auch nicht.
Ja, korrekterweise.
Ja, aber ich gewinne ja trotzdem. Das ist nämlich der Unterschied.
Wow, was ein Arsch.
Und ja, das ist wirklich scheiße von ihm. Also weiß nicht, was man jetzt als zuschauendes Kind daraus lernen soll. Also wenn da eine Message dahinter ist, was soll ich daraus mitnehmen?
Dass Erwachsene inkonsequent sind und bigott.
Hm. Das ist wahrscheinlich die sinnvollste Message daraus, ja.
Ja. Aber sie kommen dann auf eine Taktik, wie sie trotzdem irgendwie durch die Blockade durchkommen. Und zwar, indem Anakin den einen angeschlagenen, noch übrig gebliebenen republikanischen Sternzerstörer nimmt und den mehr oder weniger einfach als Rammschiff benutzt.
Mhm.
Und sich dann zusammen mit R2 rechtzeitig noch in einer Rettungskapsel rausschießen lässt. Und das andere Schiff, das gondelt, das ist eigentlich relativ cool, mit dem Bauch voraus dann in diese Formation rein, damit es möglichst lange geschützt ist, die wichtigen Teile davon, und dreht sich dann erst.
Ja, da fragt man sich, warum bauen sie die Schiffe nicht gleich so, dass sie
Das ist bei Raumschiffen tatsächlich eine gute Frage. Das liegt bei den Schiffen genauso daran, warum die Jäger so gebaut sind, wie sie gebaut sind. Weil das nämlich eigentlich nicht Raumschlachten sind, sondern Seeschlachten.
Mhm. Aber ich meine, es gibt ja keinen aerodynamischen Grund, warum ein Sternzerstörer keilförmig sein müsste. Der könnte auch vorne einen riesigen Block haben aus Metall.
Ja, tatsächlich wäre das auch Sinn. Die Sache ist, Windschnittigkeit macht ab gewissen Geschwindigkeiten in einem realen, physikalischen, unserem entsprechenden Universum fast wieder Sinn.
Mhm. Okay.
Wenn du schnell genug bist, gibt's immer noch genügend Teilchen im Weltall, die dich nerven.
Ja.
Aber wir wissen ja nicht genau, wie das funktioniert physikalisch mit dem Warp-Antrieb. Deswegen, wir wissen nicht, auf welche Geschwindigkeiten die beschleunigen.
Man muss natürlich bedenken, dass die Sternzerstörer auch in der Atmosphäre, also die Venator-Sternzerstörer auch in der Atmosphäre fliegen können. Und dass es ja auch genug Nebel gibt und dass sowieso irgendwie das Vakuum in Star Wars anders funktioniert.
Ja.
Und da vielleicht Windschnittigkeit wirklich eine Rolle spielt, keine Ahnung. Aber Anakin kommt ja nur so weit mit seinem Plan, dass er sagt, ich zerstöre das Flaggschiff, also den Lucre-Hulk, der das Ganze steuert. Also das Handelsföderations-Dings-Donutschiff.
Ja.
Und dann guckt ihr, wie ihr klarkommt. Das sind immer noch 4 Kreuzer, glaube ich.
Mhm.
Und dann überlässt er Ahsoka eigentlich den Rest, ne? Weil das ist immer noch, ich glaube, Yularen ist ja auch da und sagt, das ist ein Scheißplan.
Ja.
Und wie sollen wir dann klarkommen mit den restlichen Schiffen? Wir haben nur noch 1 und dann kommt Ahsoka. Nee, es ist, glaube ich, nicht Yularen, es ist Rex, oder? Der ihr widerspricht, oder Cody, oder irgendeiner von den Klonen.
Es gibt so eine Besprechung, wo sie sagt, mein Plan ist hier, wir werden in diese Ausrichtung rein und drehen uns dann erst in dem Moment um und dann machen wir dies und das und dann sagen Leute, aber das kann nicht funktionieren und dies nicht und dann kriegt sie mehr oder weniger einen Anfall und sagt, wir haben keine Zeit, drüber zu reden, wir machen das jetzt, wie ich sage.
Und wir haben keine Zeit, weil Anakin seinen Teil des Plans schon in Angriff genommen hat und schon umsetzt, bevor der Rest des Plans überhaupt ausgearbeitet wurde, was wiederum typisch ist.
Er war gerissen im Krieg.
Ja, es ist sehr gerissen, einen halben Plan zu formulieren und dann zu gucken, wie die Welt damit klarkommt, den Rest sich auszudenken. Danke, Anakin. Aus irgendwelchen Gründen funktioniert's. Sie durchbrechen die Blockade und die Folge ist vorbei.
Ja.
Anakin applaudiert von seiner Rettungskapsel aus.
Mehr oder weniger. Aber es ist ein bisschen so, da haben sich Leute halt angeschaut, wie in der Realität Schiffsblockaden durchbrochen wurden, haben das auf eine Raumschlacht gemappt, fertig.
Ist okay.
Ja, passieren und tatsächlich mal sinnige Dinge.
Die Story ist halt, Ahsoka baut Mist. Ahsoka lernt irgendwie trotzdem was nämlich draus, nämlich, dass sie einfach kühne Scheiße bauen soll, wie ihr Meister, und nicht auf Leute hören. Und dann ist ihr Meister stolz auf sie.
Ja.
Sie hat nämlich, am Anfang hat sie nicht auf Anakin gehört, das war der Fehler. Am Ende hat sie nicht auf die Klone gehört, das war dann okay.
Ne? Mhm. Mhm.
Ach, ich weiß auch nicht. Ihr seht, wir hatten ja neulich schon über diese Pazifisten-Folge gesprochen. Da habe ich so lange drüber nachgedacht, ob wir das hätten mehr analysieren sollen und was die Serie uns eigentlich sagen wollte.
Ich glaube, wir haben länger darüber nachgedacht, was es uns sagen sollte, als die Leute, die es geschrieben haben, wenn ich ehrlich bin.
Das ist jetzt gemein. Vielleicht haben da auch Leute zu lange drüber nachgedacht. Und es gibt auch die Szene, wo dieser komische Lemur Ayla Secura erklärt, was Pazifismus ist.
Mhm.
Ja, und sie dann so, okay, echt? Boah, weißt du, in meiner Jedi-Ausbildung haben wir dieses Konzept überhaupt nicht angesprochen. Dabei sind wir eigentlich ein pazifistischer Orden.
Weißt du, was das heißt?
Hä?
Quinlan Vos ist ein echt mieser Meister.
Ach stimmt, der ist ihr Meister.
Ja,
ne? Ja, sie haben ja als Younglings haben sie ja Gruppenunterricht. Ne? Es ist ja nicht so, dass sie immer nur so One-on-One unterrichten. Ich bin mir sicher, dass sie das alles kannte und aus Höflichkeit nur genickt hat. Mhm.
Aha.
Ja, du primitiver, schottisch sprechender Affe. Ja, ist so, der hat einen krassen schottischen Akzent, diese Lumons, haben wir nicht gesagt, oder Lermons heißen sie, ne?
Ja.
Ja, und ich bin aber auch zu keinem Schluss gekommen, was diese Folge jetzt eigentlich wollte und ob wir da was Sinnvolleres zu hätten sagen können. Ich finde es nach wie vor, es spricht für sie, dass sie sagen, hey, wir haben eine Kriegsserie für Kinder, wir sollten das Thema mal ansprechen, dass man auch pazifistisch denken und handeln kann. Ich finde es halt nur schwierig, dass sie das in einer Situation präsentieren, wo das pazifistisch sein eindeutig nicht die sinnvolle Lösung ist. Aber das hatten wir ja schon besprochen.
Ausreichend.
Ja, weil wir uns ja auch gerade politisch in einer ähnlichen Situation befinden im Jahr 2023, wo alle, also wenn ich bin ein Anhänger der Grünen Partei, ja, Und ich mache ihnen keinen Vorwurf draus, dass sie jetzt sagen, okay, wir brauchen Panzer. Auch wenn sie seit 30 Jahren sagen, wir sind aber Pazifisten. Weil so ist die Welt nun mal, ja? Mhm. Man kann ja Ideale haben, aber man muss halt auch irgendwie Realitäten anerkennen. Und das ist vielleicht das, was diese Folge uns auch beibringt. Aber das hätte man vielleicht besser rausarbeiten müssen. Ja. Da hätte ich mich einfach gefreut, wenn sie da ein bisschen nuancierter vorgegangen wären und nicht nur Krieg ist böse, Pazifismus ist gut, aber auch falsch und wir wissen eigentlich nicht und ach, entscheidet ihr, was unsere Aussage ist.
Genau. bitte fügt eure Lehre einfach selber
hier ein. Also mir wäre es lieber gewesen, wenn die Aussage klar gewesen wäre, Pazifismus ist richtig, sofern man ihn sich leisten kann. Ja. Es gibt Momente, wo man nicht wegschauen kann, wenn andere leiden oder umgebracht werden und als Deckmantel benutzen kann, aber wir sind doch Pazifisten. Oder?
Ja, ich stimme dir dazu.
Gut, aber jetzt sind wir gerade genau in der Situation, wo wir versuchen, anderen zu helfen. Die leiden nämlich den Twi'lek oder Twi'lek auf dem Planeten Ryloth oder Ryloth. Und wir sind in der zweiten Folge, die Dingenskirchen von Ryloth. Die Unschuldigen, die Innocents,
genau, of Ryloth. Genau, die Innocents of Ryloth. Ja. Ja, die Situation, um die es hier geht, ist, die großen Schiffe können nicht landen, solange die Separatisten ihre Ionenkanonen haben. Mhm. Und die Separatisten benutzen Twi'lek-Gefangene als einen lebenden Schild, um ein Bombardement zu verhindern von diesen Ionenkanonen. Das heißt, man muss im Endeffekt zu Fuß rein und die Twi'lek befreien und dann die Ionenkanonen ausschalten. Mhm. Und das macht einen Trupp Klone und Obi-Wan ist mit dabei.
Ja, das ist vor allem eine Klonfolge.
Ja.
Wir sind vor allem mit zwei Klonen, die wir bisher noch nicht gesehen haben, glaube ich. Ja.
Wexer und Boyle.
Ja. Die am Anfang vorgestellt werden, als das sind die Besten der Einheit, die sollen da losgeschickt werden.
Die besten Scouts der Einheit. Ja.
Ich weiß nicht, ob wir die nicht schon mal irgendwo gesehen haben, aber die sind nicht hängen geblieben bei mir.
Aber es wird mehr oder weniger gesagt, ja, die sollen jetzt kundschaften, also es werden mehrere Leute losgeschickt und das ist eins von den Zweierpärchen, das unterwegs ist. Und die stoßen auf ein Twi'lek-Mädchen.
Ja.
Mit dem sie nicht kommunizieren können, weil die spricht kein Basic und sie sprechen keine Twi'lek-Sprache.
Die haben auch einen kleinen Arc, ne? Die sind ja am Anfang ein bisschen rassistisch. Die nennen die Twi'lek ja auch Tailheads, also Schwanzköpfe. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch übersetzt wurde.
Ich hoffe nicht Schwanzköpfe.
Tentakelköpfe?
Tentakelköpfe wahrscheinlich, ja.
Du Schwanzkopf. Okay. Die sehen nicht so richtig ein, dass sie sich jetzt hier für diese Leute irgendwie in Gefahr bringen sollen. Aber sie machen es natürlich trotzdem, weil sie gute Soldaten sind. Und genau, sie stoßen auf ein kleines Mädchen, das seine Eltern verloren hat scheinbar, das unterernährt ist, dass sie die ganze Zeit irgendwo hinziehen möchte, sie vor anderen Dingen warnen.
Ja.
Sie geben ihr Kuscheltier wieder.
Ja, stimmt.
Sie kämpft gegen Riesenkäfer, die vorher getestet wurden von den Separatisten, ob sie denn auch wirklich
hungrig sind keine Druiden essen.
Ob sie nur Fleisch fressen und keine Druiden. Ja,
genau, sie haben Riesenkäfer, die sie extra haben hungern lassen, damit sie dann die Klone angreifen. Und es gibt tatsächlich eine ganz coole Szene, die eine von den Fähigkeiten von Obi-Wan wieder bestätigt, weil Obi-Wan ist ja der Jedi, der gut mit Tieren kann.
Ja.
Und der die Viecher von dann seinen Soldaten weglockt, beziehungsweise halt unter seinem Einfluss in eine Sackgasse bringt. Das ist ja ein Wüstenplanet. Mhm. Und deswegen hat er natürlich auch Wüstenschluchten. Und er geht mit denen in eine Wüstenschlucht-Sackgasse, lässt dann den Eingang dazu sprengen und jedit sich dann zwischen den Viechern raus, ohne dass denen was passiert.
Ja.
10 von 10 Punkten, gut gemacht, Obi-Wan. Mhm. Ja, und so kommen alle Grüppchen irgendwie auf unterschiedlichen Wegen dann dazu, dass sie bei den Kanonen ankommen, wo die Gefangenen sind. Und dann ist es tatsächlich entscheidend, dass Wexer und Boyle sich mit dem Mädchen angefreundet haben, weil die kann ihnen sagen, wie sie möglichst ungesehen zu den Gefangenen kommen, um die zu befreien.
Ja.
Und Obi-Wan spricht ihre Sprache. Also das ist dann der Punkt, wenn diese beiden Gruppen zusammenkommen und das Mädchen vertraut den einen Klon und bei den anderen ist jemand, der ihre Sprache spricht, dass sie dann ihren Plan umsetzen können. Und dann gibt's Piu-Piu und Leute hauen mit Lichtschwertern und Dinge explodieren.
Und es gibt einen herzerwärmenden Moment, wo wir rausfinden, dass das kleine Mädchen die Klone die ganze Zeit Brüder genannt hat.
Oder ja.
So. Ja.
Ja.
Was sie natürlich nicht verstanden haben.
Ja, sie sagt immer Nera, Nera. Und das heißt Bruder. Und die Klone nennen sich untereinander ja auch alle Brüder.
Ja, also scheint sie verstanden zu haben, so einigermaßen. Keine Ahnung.
Möglicherweise. Oder sie ist einfach besonders freundlich gegenüber Leuten, in Rüstung. Obwohl, nee, erst hat sie ja Angst vor ihnen, bis sie die Helme abnehmen,
genau, und sie sieht, dass es keine Druiden sind. Druiden, ja.
Das ist halt so eine klassische, wir sind in einem fremden Land, wir verstehen die Leute nicht, aber eigentlich sind wir alle Menschen / Twi'leks und sollten einander helfen. Situation.
Die dritte Folge in der Trilogie hat dann am wenigsten Substanz, möchte ich sagen. Die hatten ja jetzt alle so ein bisschen Charaktermomente und die dritte ist vor allem Mace Windu und die Klone nehmen die Festung der Separatisten ein.
Ja, und Mace Windu ist krass.
Mace Windu ist krass, ja, springt von Speeder zu Speeder, zerlegt die im Nahkampf und ja, wird aber trotzdem unterschätzt von White Tumboy die ganze Zeit, weil der, wie du schon sagtest, ein Idiot ist.
Ja, der hat aber einen Kommandodruiden, einen von den Generaldruiden, der eben auch die ganze Zeit sagt, dass er ein Idiot ist.
Ja.
Und der versucht alles irgendwie einzusetzen, um die republikanischen Truppen aufzuhalten. Und einer seiner Tricks, beziehungsweise was heißt der Tricks, das Ding ist einfach da, die Hauptstadt hat eine Plasmabrücke, die man halt ausschalten kann. Entweder da ist eine Brücke, aber man kann sie auch ausschalten. Und es gibt mehrmals Situationen, wo Leute auf dieser Brücke sind und dann wird sie ausgemacht und dann stürzen halt Druiden mit einem in die Tiefe oder Leute müssen irgendwie noch mit der Macht irgendwo gegengeworfen werden, um sich von der zusammenbrechenden Brücke zu retten und so etwas. Ja. Im Endeffekt, ich könnte dir jetzt nicht genau nacherzählen, wer wann wo gegen wen genau kämpft.
Ja, also der Story ist ansonsten noch, natürlich versuchen sie dann die Widerstandskämpfer unter Cham Syndulla sozusagen für ihren Zweck zu gewinnen, während der Senator der Twi'lek, der halt so ein alter, dicklicher Twi'lek ist, so ein korrupter Politiker, natürlich sich dagegen ausspricht, dass man mit diesen Extremisten zusammenarbeitet, der hier im Untergrund schon vor den Separatisten hier sein eigenes Ding gemacht hat. Aber dann sehen sie halt durch die Argumente der Jedi ein, dass sie zusammenarbeiten müssen, um ihr Volk zu retten.
Und also sie machen dann ein Abkommen, mehr oder weniger, dass der Senator die Freiheitskämpfer unterstützen wird und dass die Freiheitskämpfer versprechen, dass sie wiederum nicht versuchen, die Macht an sich zu reißen. Und dann ist auf einmal alles in Ordnung.
Ja, das ist ein Handlungsstrang, zu dem wir zurückkommen werden. In The Bad Batch, also viele Jahre später.
Ja.
Da werden wir sehen, ob das dann nicht auch noch für Zündstoff sorgt nach der Befreiung des Planeten, die dann auch damit erfolgt ist. Ne? Sie schaffen es dann, White Tambor zu besiegen. Und ja, es ist viel muss man jetzt nicht sagen.
Ja.
Es wird halt viel geballert.
Sie nehmen White Tambor gefangen, unter anderem, weil sein Druidengeneral irgendwann echt die Fresse dick hat und einfach ohne ihn fliegt.
Ja.
Und ihn da stehen lässt, mehr oder weniger. Er sieht im Raumschiff noch hinterher. So, und dann kommen halt schon Cham Syndulla und die Truppen und nehmen ihn gefangen und ringen ihm auch instantan ohne. Nee, warte, er sagt noch, aber meine Bomber kommen, dann siehst du noch, die Bomberstaffel kommt an und dann kommen quasi aus dem Off Ahsoka und Anakin in ihren Jägern, schießen die Bomber aus dem Himmel.
Richtig.
Das ist fast so wirklich fast funktionierendes komödiantisches Timing. Das ist quasi, meine Bomber kommen. Okay, was sind die Bedingungen?
Dann sagen sie, bedingungslose Kapitulation, ja. Okay.
Fertig.
Was hat dir gefallen an diesen drei Folgen?
Ich mochte tatsächlich, das klingt jetzt vielleicht doof, aber ich mochte die Situation mit dem unfähigen menschlichen Anführungsstrichen, dem unfähigen biologischen Cyborg. Anführer, dem Cyborg und dem Druiden, der eigentlich nur effektiv seinen Job machen will und das tut, was Dooku ihm sagt, während White Tambor halt ein pompös aufgeblähtes Arschloch ist, das alles schief gehen lässt. Also man fühlt mit dem Druiden so ein bisschen in der Situation.
Generell fühle ich mit den Druiden in diesen drei Folgen, weil die auch ein paar gute Gags haben.
Ja.
Ja, zum Beispiel kommentieren die Druiden einmal, dass sie ja jetzt viel überlegenere Modelle wären als die früheren, die von einem zentralen Schiffscomputer gesteuert wurden. Und sie wären jetzt alle individuell denkende Einheiten. Und dann sagen alle 10 Druiden aus dem Raum, Roger. Okay, es ist billig, ne? Aber es funktioniert.
Stimmt, ja. Ich mag die Szene mit Obi-Wan, der die hungrigen Tiere aus dem Weg schafft, ohne dass denen tatsächlich was passiert. Das mit dem, oh, hier ist dieses kleine Mädchen einer fremden Kultur, das wir nicht verstehen, ist mir ein bisschen zu Klischee und kitschig.
Ja gut, da müssen wir eh nochmal drüber reden. Also vor allem der Mittelteil ist ja ganz stark so amerikanische Spezialeinheiten irgendwo im Mittleren Osten und wie sie da wahrgenommen werden. Und sie sagen ja auch, wir dürfen hier den Twi'leks jetzt nicht ihre Lebensgrundlage wegbomben. Wir können jetzt nicht einfach die Häuser zerstören. Wir müssen die Dörfer intakt halten. Wir müssen diese Leute befreien und nicht hier durch sie durchballern. Zwischendurch wird ja auch ein ganzes Dorf zerstört und das öffnet dann den Leuten ein bisschen die Augen. das sind schon, da verarbeitet George Lucas schon so ein bisschen Irakkriegsmotive, oder? Oder Afghanistan auch schon? Ich weiß, war das da schon? Wann ist die Staffel? Ja.
Ja, genau. Auf jeden Fall.
War da schon auch. Ne,
ich meine, es ist ja nicht so, als hätte man nicht mehrere Irakkriege und mehrere Einsätze in Afghanistan zur Auswahl.
Ja, ich denke, das verwischt auch alles irgendwie zu einem großen Bild. Und er hat ja schon selber, also George Lucas hat ja den Irakkrieg damals auch verteufelt und George Bush als großes Feindbild dargestellt und ihn ja auch direkt zitiert. Ne? Lustigerweise hat George Lucas von George Bush einen Orden bekommen später.
Ja. Ja.
Aber okay, ich finde, da hätte man vielleicht noch ein bisschen kritischer sein können, aber in dem Fall verhalten sich die Klone und die Republik ja eigentlich vorbildlich in diesem Konflikt, oder? Es ist ja nicht so, dass sie da, dass wir jetzt sehen, dass die Republik dann Ryloth nur einnimmt für deren Bodenschätze oder sowas und da über Leichen geht.
Entschuldigung, gibt es hier Öl? Nein, also sie sind dann, das ist auch tatsächlich ein bisschen mein Problem drin. Sie sind halt ganz klar die Stand-ins für die US-amerikanischen Truppen, aber sie sind voll die Guten.
Ja, aber sie sagen, wie man es nicht machen sollte. Und das ist halt, was sie da sagen, wie es falsch ist halt so, wie es im echten Leben passiert ist.
Ja.
Von daher ist das schon nicht komplett einseitig, aber man hätte natürlich, wenn man schon diese Motive benutzt, sie auch ein bisschen konsequenter benutzen können. Ja, klar.
Okay, ja, es ist for kids. Es ist sehr naiv und sehr vereinfacht. Mhm. Insgesamt, wir hatten zwischendurch, glaube ich, doch deutlich schwächere Sachen in der ersten Staffel.
Ja, aber ich fand jetzt vor allem die erste Virus-Folge und auch die letzte Ryloth-Folge schon ziemlich zäh.
Ermüdend auf jeden Fall. Also es waren so Sachen, wenn man guckt sie und man merkt, dass das Gehirn die ganze Zeit versucht, irgendwelche anderen Sachen zu machen, um
richtig,
sich abzulenken.
Ja, weil sie es halt auch immer wiederholt. Ich sehe immer wieder die gleichen Eimerköpfe mit den gleichen Laserstrahlen vor den gleichen Hintergründen und die gleichen Droiden explodieren. Ich meine, oh Gott. Ja klar, die Serie ist nicht dazu gedacht, gebinged zu werden, wie wir es jetzt tun, sondern man guckt sich eine Folge die Woche an, dann fällt es nicht so sehr auf. Aber für unser Projekt geht das halt nun mal nicht, sonst säßen wir hier noch wesentlich länger. Und ich bin jetzt sehr glücklich, dass wir die erste Staffel quasi abgeschlossen haben. Denn, wie eingangs schon gesagt, die zweite ist schon ein Sprung nach vorne.
Ja, und mit der hören wir uns dann auch in der nächsten Folge. Wenn wir in die zweite Staffel starten und mal gucken, was sich alles verändert hat. Zum Positiven.
Ja, ansonsten, das hier produzieren wir vor allem für unsere Patrons. Und nachdem es ein paar Wochen auf Patreon rumlag und dort den Early Access genossen hat sozusagen, dann werden wir es in den öffentlichen Podcast Orkenspalter TV Labert packen. Aber wir machen auch ein paar Formate nur für unsere Patrons oder zu 80%, ja, wo wir ab und zu mal Schnipsel veröffentlichen. Aber der Rest ist exklusiv.
Ja. In dem Sinne, liebe Grüße an unsere Patrons und in weiterer Zukunft an alle anderen. Tschüss.
Ciao.